Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht im Juli nicht unbedingt, aber im August wieder und eigentlich immer. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sommerepisode und schöne Grüße auch an Bernd Schwickerer. Servus!
Schöne Grüße an den Herrn Fetzer. Guten Tag. Schöne Grüße an alle, die gerade so richtig im Eishockey-Fieber sind.
Schwickerer hat Olympia durchgeschaut, oder? Also
komplett.
Einfach, ja, alle. Komplett. Ich habe Discovery Plus hat ja übrigens alle 3.800 Stunden live, die es gibt. Na, also sind es insgesamt 3.800 Stunden. Noch ist nicht ganz vorbei. Wie viele davon hast du gesehen? 3.700?
Ich würde sagen 3.700, aber natürlich als guter Staatsbürger habe ich das in der ARD-Mediathek verfolgt.
Ja. Da zahlst du eh schon dafür, ja.
Eben. Und wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft bald nicht mehr in Adidas spielt, dann bleibe ich bei Olympia wenigstens bei der ARD. Ne, also, so viel muss bitte.
Aber mal ganz ehrlich, also wir schauen ja wirklich gerne Eishockey. Aktuell gibt es davon nicht so viel, aber jetzt, also diese Olympischen Spiele, also auch wie es aufgezogen wurde, die Venues, wie wir sagen, die Sportarten parallel, die Streams, war schon ziemlich geil. Also mein letzter Eindruck jetzt ist auch schon wieder ein paar Tage her, aber das war so eins meiner Highlights. Parallel 6,25 Meter von Mondo Duplantis, der über die 6 Meter drüber springt, als, was weiß ich, würde er gerade hier auf dem Spielplatz über eine Schaukel springen, so ungefähr. Und parallel 3x3 Basketball, Gold für Deutschland, für die Frauen, und das hin und her geswitcht. Also das war schon richtig geil. Und dann, ja, Basketball, knappe Niederlage gegen Frankreich, Handball hinten raus noch gedreht, also was da alles war. Also nicht nur die Einzelsportarten, sondern auch die Mannschaftssportarten, echt richtig geil.
Ja, und das Geile ist ja auch, du siehst auch mal Sportarten, die du sonst halt nicht guckst. Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt relativ selten Tischtennis auf dem Niveau. Ich sehe relativ selten Bahnradfahren und das ist einfach großartig. Natürlich muss man das alles in meinen Klammern gucken, weil natürlich ist das IOC, jetzt hätte ich was verachtenswert gesagt, aber man muss sagen natürlich, über alle Maßen zu kritisieren und was da wieder abgeht, auch mit diesem Boxverband, mit der algerischen Boxerin und was man mit Doping, mit den chinesischen Schwimmern abgeht. Und natürlich auch, so geil diese ganzen Orte sind, ist es natürlich auch wieder katastrophal, wenn man hört, wie da alles abgesperrt ist in Paris und Leute können dann ihre Restaurants nicht öffnen und U-Bahn-Stationen gesperrt und überall Militär auf der Straße und so. Alles zu verachten. Aber trotzdem finde ich, der Sport an sich, es macht einfach Spaß zuzugucken, kann man nicht anders sagen.
Aber also, ich habe die Suppe jetzt eigentlich gut abgeschmeckt und du einmal drüber, ja.
Ja, sie schmeckt ja trotzdem.
So ist es. Ja, wenn du reingespuckt hast, schmeckt die Suppe trotzdem noch.
Ja, absolut. Dann schmeckt sie umso besser.
Okay, schauen wir trotzdem aufs Eishockey und so ein bisschen auf das, was sich getan hat über den Sommer. Wir müssen ja nicht alles jetzt besprechen, aber so die wichtigsten Themen, dass wir mal wieder up to date sind, was sich so getan hat. Und wenig getan hat sich bis jetzt bei den Verträgen für die deutschen Spieler, ja, obwohl der von Dreiseitl ja jetzt nur noch ein Jahr läuft. Moritz Seider im letzten Jahr seines Entry-Level-Contracts schon war und
sag doch, Moritz Seider ist arbeitslos. Sag's doch einfach.
Genau, da müssen wir uns Sorgen machen mit Moritz Seider.
Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Der Seider-Mo. Und JJ Peterka geht jetzt ins letzte Jahr seines Entry-Level-Contracts, also könnte auch schon einen neuen Vertrag unterschreiben, aber bis jetzt noch nichts. Aber es sieht danach aus, als würden alle drei bei ihren Vereinen bleiben und auch ein bisschen was verdienen, denke ich mal.
Ja, ich habe ja ehrlich gesagt vor so ein paar Monaten mal gedacht, ob Dreiseitl wirklich bleibt. Da gab es auch diese Boston-Gerüchte, zumal die Bruins ja auch mal ein Top-Center gebrauchen könnten. Aber jetzt sieht es schon sehr danach aus. Also Herr Bowman, über den wir gleich auch nochmal reden, berichtet ja von jetzt guten Gesprächen mit dem Berater. Und Dreiseitl hat ja selber auch gesagt, dass er gern bleiben würde. Und die Frage ist halt natürlich nur, wie viel Geld wird er verlangen? Rein von seinen Leistungen her ist ja überall zu lesen und ist ja auch irgendwie logisch, dass er eventuell der bestbezahlte Spieler der NHL werden könnte, bis dann McDavid den nächsten Vertrag unterschreibt. Aber die Frage ist trotzdem, ob das so sinnvoll ist, weil eben McDavid auch einen so großen Vertrag unterschreibt und weil ja auch noch andere aus dem Kader neue Verträge brauchen, unter anderem Herr Bouchard. Und dann weiß man natürlich nicht, nehme ich alles, was ich kriegen kann, weil es vielleicht der letzte große Vertrag wird oder denke ich, ich will unbedingt diesen Cup holen und verzichte auf 1-2 Millionen im Jahr. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er machen wird.
Also das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, ist natürlich alles auch nur Spekulation. Also wir haben ja schon mal vor der Sommerpause auch gesprochen, dass der seinen Agent eigentlich gesagt hat, wenn was passiert, dann bis Ende August. Ne? Also dann müsste jetzt also in den nächsten Wochen was passieren. Ich habe gelesen, dass er schon das Ziel hat, langfristig zu verlängern, also 7 oder 8 Jahre. Du hast aktuell gesagt, oder hast du gesagt, könnte der höchstbezahlte Spieler der Liga werden. Das ist aktuell Auston Matthews. Dessen Vertrag läuft jetzt an, 13,25 Millionen pro Jahr. 4 Jahre Laufzeit. Also der hatte nicht den ganz langen Vertrag. Das ist so, also Bridge Contract bei der Qualität würde ich jetzt auch nicht sagen. Jünger, ne? Genau, ist noch ein bisschen jünger, genau. Und das, was ich gelesen habe, 7 oder 8 Jahre.
Der bleibt auch jünger, ne? Glaube ich.
Bleibt immer jünger als Dreisaitl, ja. 7 oder 8 Jahre für Dreisaitl und ja, dann wären es halt so mindestens 13,5 Millionen. Und dann hast du, wenn du das zusammenrechnest, hast du halt dann schon ja, um die 27, 28 Millionen für deine beiden Topspieler. Das sind natürlich zwei der besten Spieler der Welt, aber das ist dann auch immer die Frage, ja, wie kannst du die Mannschaft außenrum bauen? Aber klar willst du versuchen, die beiden zu halten und ist natürlich jetzt eine spezielle Situation. Wir werden gleich auch noch über Stan Bowman sprechen, aber das ist jetzt halt ein neuer GM und der hat gleich die Aufgabe, so zwei der besten Spieler der Welt unter den Salary Cap zu bringen, was natürlich auch nicht so einfach ist.
Genau, und einfacher finde ich es aber eigentlich in Detroit und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum das bei Seider so lange dauert. Also wenn die jetzt in den nächsten Wochen unterschreiben, frage ich mich, was ist denn jetzt klar, was irgendwie vor 4, 5 Monaten nicht klar war? Also ich verstehe es ehrlich nicht ganz, warum da nicht längst der große Vertrag verkündet wurde. Vielleicht hat sich Eisenman gedacht, also der Manager in Detroit hat sich vielleicht gedacht, ja, ich warte nochmal ab, was der Seider so für eine Saison spielt, ob wir es wirklich in die Playoffs schaffen oder nicht. Und dann kann ich vielleicht den Preis noch ein bisschen drücken, wenn er vielleicht nicht so eine überragende Saison spielt. Und Seider denkt sich vielleicht, ja, ich will aber trotzdem das Maximum haben, weil ich werde noch besser, also ich bin ja noch jung. Keine Ahnung, ob es wirklich am Geld liegt oder warum das so lange dauert. Also ich finde es wirklich komisch.
Ich find's dann auch, das wird ja wahrscheinlich dann rauskommen, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Vielleicht geht's auch darum, also es wird auch so 8, 9, 10 Millionen werden das im Jahr werden. Das ist ein Top-Verteidiger, erstes Paar, spielt Powerplay, spielt hart, aber ist auch technisch gut. Vielleicht geht's darum, macht er jetzt, sagt er auch, ich will erstmal 3, 4 Jahre mir das anschauen, was ich mir bei Seider auch vorstellen Frage, ja, könnte. Genau. Und Detroit sagt, hey komm, unterschreib doch lieber gleich mal für 7 oder 8. Sie haben jetzt auch keinen Stress, ne, weil die werden ja auch, also genauso Lucas Raymond, der auch noch nicht unterschrieben hat, werden ja restricted Free Agents. Also du hast nach dem Entry-Level-Contract natürlich dann als Verein die Möglichkeit, die Spieler zu halten. Also hast du jetzt nicht den letzten Stress.
Aber der Spieler 27 Jahre alt ist. Ne?
Genau. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum es noch nicht passiert ist. Da geht es mir genauso.
Also vielleicht ist Seider ja auch der so einen kürzeren Vertrag will, weil er sich denkt, ey, die Liga explodiert hier immer weiter und es kommt immer mehr Geld rein und dadurch steigt natürlich auch das Salary Cap und vielleicht ist mein Vertrag dann in den ersten beiden Jahren toll, aber im Jahr 5, 6, 7 scheiße, also dann mache ich nur 3 oder 4 und unterschreibe dann nochmal neu, dann habe ich vielleicht auch noch eine bessere Saison gespielt und bin ein absoluter Star und kann dann nochmal richtig Kohle verlangen. Vielleicht liegt es doch an ihm, keine Ahnung.
Ja, und JJ Petarka haben wir noch, 28 Tore in der letzten Saison für die Buffalo Sabres, dann bei der Weltmeisterschaft der auch mit dabei, geht jetzt ins letzte Jahr seines Entry-Level-Contracts, heißt, wenn mich nicht alles täuscht, seit 1. Juli, oder? 2024, seit diesem Jahr, könnte er einen neuen Vertrag unterschreiben, ja. Seit der Free Agency, ist jetzt auch noch nicht passiert, aber wird dann, denke ich, im Laufe der Saison auch passieren.
Glaube ich auch. Also sie wollen ihn halten, wenn man mit ihm spricht oder Aussagen von ihm hört, er fühlt sich immer sehr, sehr wohl, obwohl natürlich die Sabres jetzt den ewigen Negativrekord aufgestellt haben, was Saisons ohne Playoffs angeht. Aber wir wissen ja alle, da geht es ja jedes Jahr bergauf. Deswegen braucht man sich keine Sorgen machen um Eishockey in Buffalo, glaube ich.
Stan Bowman haben wir schon angesprochen. Neuer General Manager von den Edmonton Oilers. Natürlich kritisch zu sehen. Sehr kritisch zu sehen, war erfolgreich mit den Chicago Blackhawks, 3 Stanley Cups geholt als General Manager. Der Sohn von Scotty Bowman, der als Trainer sehr, sehr erfolgreich war und 9 Stanley Cups gewonnen hat. 2021 ist Stan Bowman dann zurückgetreten, natürlich rund um den Missbrauchsfall um Carl Beach, den er 2010 mit vertuscht hat. Also nochmal kurz für die, die das nicht mehr so im Kopf haben, der Videocoach Brad Orrick konnte dann ja sogar noch weiter coachen und zur Miami University gehen, wo es dann weitere Missbrauchsfälle gegeben hat. Also nicht nur, dass Bowman mitgeholfen hat, den einen Missbrauchsfall im eigenen Club, von dem er wusste, zu vertuschen, sondern es hat dann auch noch andere Opfer gegeben. Ja, und jetzt ist er zurück und kommt dann auch gleich wieder auf die ganz große Bühne bei den Edmonton Oilers, beim Stanley Cup Finalisten, einer der größten Franchises, die es gibt in der Liga und wird da General Manager. Was sagen wir dazu?
Ja, sagen wir natürlich zu, dass es wieder zeigt, was eine NHL zählt. Und das ist nämlich Erfolg, nichts anderes. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche gesellschaftlichen Themen, irgendwelche sozialen Themen, irgendwelche Verantwortung. Es geht immer nur darum, wer ist der beste Mann? Und ich sage bewusst Mann, weil Frauen sind ja sehr, sehr selten in dieser Liga. Also wer ist der beste Mann, um mich da irgendwie zum Erfolg zu führen? Und was der vorher gemacht hat oder vorher nicht gemacht hat, muss man ja in Bowmans Fall sagen, das ist dann völlig egal. Und es ist natürlich bezeichnend, dass es genau 14 Tage gedauert hat, nach Ablauf seiner Sperre, wenn man so will, dass er direkt wieder einen Job bekommen hat. Weil die NHL hatte ja irgendwann doch schon reagiert, 2021, als das Thema so hochkam, hat Bowman und John Cranwell dann gesperrt für 3 Jahre. Sie durften nicht in der Liga arbeiten und 14 Tage, nachdem diese Sperre abgelaufen ist, unterschreibt Bowman dann bei den Oilers. Also kann man davon ausgehen, dass auch schon weit vorher mal darüber diskutiert wurde und irgendwie Verhandlungen geführt wurden, weil sowas macht man ja nicht innerhalb von 14 Tagen. Jetzt muss man natürlich zu Bowmans Verteidigung sagen, dass Sheldon Kennedy, das ist ein ehemaliger NHL-Profi, der selbst mal Opfer von sexueller Gewalt wurde und dann diese Respect Group gegründet hat. Das ist eine Organisation, die will halt Eishockey sicherer machen. Themen sind dann so Mobbing, Missbrauch, Diskriminierung und sowas. Und der hat sich ja länger mit Bowman unterhalten und mehrfach und immer wieder. Und der hat gesagt, Bowman habe wirklich an sich gearbeitet, habe überzeugend gewirkt, dass er künftig bei sowas anders handeln wird. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Also es gab damals 2010 ist das Thema aufgekommen, dass Kyle Beach vergewaltigt wurde. Und das ist diskutiert worden in den Playoffs und Bowman saß mit in diesem Büro bei den Leuten, die dann darüber gesagt haben, nee, wir schweigen darüber, um unseren Erfolg nicht zu gefährden. Das heißt natürlich nicht, dass Bowman selber was mit dieser Vergewaltigung zu tun hat, aber er war halt dabei, sie nicht aufzuklären oder anzuzeigen oder was auch immer. Und jetzt sagt aber, wie gesagt, Sheldon Kennedy, ja, der Mann hat sich geändert. Ich vertraue dem. Das ist einer, den kann man verpflichten. Und Bowman soll ja auch kurz vorher sogar nochmal mit Kyle Beach selbst gesprochen haben. Also was da rausgekommen ist, das ist dann nicht veröffentlicht worden. Aber er zeigt sich schon geläutert. Ich bleibe trotzdem bei meinem Satz, den ich immer wieder sage. Ein Job in der NHL ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg. Und ich bin grundsätzlich einer, der für zweite Chancen ist. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation auch für eine zweite Chance bin.
Es gab so einen dreiseitigen Brief, den Sheldon Kennedy veröffentlicht hat, wo er auch beschrieben hat, wie er mit Bowman gearbeitet hat. Und was ich da schon irgendwie beachtenswert fand, ist, dass die größte Lehre, die Stan Bowman aus dieser Situation gezogen hat, ich zitiere mal, the negative power of silence. Wenn ich aber einen Job habe in der NHL und Millionen damit verdiene und halt wirklich der General Manager, der Manager einer der jetzt mittlerweile 32 Franchises bin und der bekanntesten Clubs, wem mir dann, wenn ich den Job antrete, nicht bewusst ist, wie groß die Kraft ist des Schweigens, ja, also was ich damit anrichten kann, wenn ich was vertuschen kann, dann ja, bin ich der Falsche für den Job, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das muss ich vorher schon wissen. Und was jetzt vielleicht für alle die Lehre draus sein könnte, ist, dass ja, dann vielleicht solche Sheldon Kennedy möglicherweise oder andere Leute einfach dann für Leute, die jetzt schon GM sind, dann auch entsprechende Seminare geben müssen oder dass es einfach auch Teil des Jobs sein muss, entweder schon bevor du ihn antrittst oder wenn du ihn hast, dass einfach solche Sachen besprochen werden. Ja, also Bowman sagt ja auch, er wird in Zukunft eine aktivere Rolle in diesen Situationen übernehmen. Ja Mann, du bist Manager von dem Club, natürlich musst du aktiv sein. Ja, du bist der Mann, der handelt, ja, und deswegen hast du den Job. Und bei allen anderen Dingen handelst du, ja, wenn es um Sportliche geht, aber das gehört eben auch dazu und das muss man wissen, wenn man diesen Job hat und es muss Grundvoraussetzung sein für den Job und nicht so, aua, das, ich, ja, also,
ja, absolut. Ja. Ich kann kaum was hinzufügen, hast du ja richtig gesagt. Prävention ist immer wichtiger oder es sollte immer der erste Punkt sein und nicht erst das, es sollte nicht erst reagiert werden, wenn was passiert ist. Und natürlich ist es atemberaubend, dass er erst so eine Aktion hatte, um auf die Idee zu kommen, dass das vielleicht nicht gut war. Also ja. Mir fehlen fast die Worte, muss ich sagen.
Also ich sehe es wie du, ich finde dann gerade, also es ist ja auch nicht so, dass er wieder so langsam Fuß fasst in dem Geschäft, sondern hat halt sofort eine prominente Rolle, ne? Also zur Erläuterung gehört für mich dann, wenn es dann nochmal Arbeit in dieser Branche wäre schon, okay, du musst dich da wieder anbieten und wieder hocharbeiten und dann ist es, weiß ich nicht, ob es eine Frage von Zeit ist, ja, und oder wie du die Erläuterung zeigst, aber dann sofort wieder ganz oben dabei zu sein. Und das ist ja einfach so. Also die Neulers werden, denke ich, wenn das klappt mit McDavid und Dreisaitl auch in den nächsten Jahren ein Top-Club sein in der Liga. Und der ist der General Manager und damit ein Gesicht dieser Franchise. Damit habe ich auch meine Probleme.
Absolut. Kommen wir zum nächsten Fall, der natürlich ein ganz anderer Fall ist, aber der auch sehr viel Aufsehen erregt hat, nämlich Jeff Marek, einer der großen Stars des kanadischen Fernsehens, wenn es um Eishockey geht. Und auch ein Podcaster und alles von Sportsnet, bei Hockey Night in Canada dabei, hat seine tägliche Radioshow oder Podcast, wie man es auch mal nennen will, gehabt, ist nicht mehr bei Sportsnet und ist wirklich eine kuriose Nummer, denn der Fall ist folgender. Jeff Marek er gilt vor allen Dingen so als Junior-Hockey-Experte und ist beim Draft immer eine ganz große Nummer und führt dann durch die Sendung und interviewt dann die ganzen Spieler. Und wenn man beim Fernsehen arbeitet und vor allen Dingen bei einem Sender, der den Draft überträgt, bekommt man immer so eine Minute bis zwei, bevor das Team den Pick öffentlich auf der Bühne macht, immer schnell einen Hinweis, den die und die nehmen den, damit die TV-Studios das alles so vorbereiten können, die Grafiken und die Videos einspielen von irgendwelchen Toren, von der U20-WM oder was auch immer. Und Marek hat natürlich auch diese Infos und hat die immer sofort weitergeleitet. Zumindest ist das in einem Artikel von The Athletic so zu lesen. Er hat die immer weitergeleitet an einen Bekannten, der auf Twitter dann sich immer als Prospect-Experte gibt und nach dem Motto, hier, immer, ich tippe, keine Ahnung, Chicago holt den und den, ich tippe Minnesota holt den und den. Und dann stimmte das natürlich immer. Und das ist herausgekommen dieses Jahr beim Draft und daraufhin hat die NHL sich bei Sportsnet gemeldet und gesagt, das geht nicht, was Integrität angeht, gerade Thema Wetten, also wobei dann auch da in diesem Artikel stand, dass man gar nicht live auf Draftpicks wetten kann, aber trotzdem, ne, wenn da sensible Informationen an jemand außerhalb der Firma, für den die nicht bestimmt sind, weitergegeben werden und derjenige veröffentlicht die Informationen dann bei Twitter, dann ist das natürlich eine Sache, die die NHL so nicht mit sich machen lassen wollte und deswegen musste Jeff Merrick jetzt gehen. Und das ist schon eine kuriose Geschichte, muss man sagen. Also ich verstehe die NHL einerseits, dass sie sagt, wenn wir hier sensible Informationen rausgeben an einen TV-Sender, der dafür sehr, 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 sehr viel Geld bezahlt, dann kann es nicht sein, dass diese Informationen irgendwie weitergegeben werden an jemand anders, der damit nichts zu tun hat und dann quasi privat davon Nutzen hat. Allerdings, ich finde es ein bisschen drüber, oder? Dann direkt einen zu entlassen, ich finde es ein bisschen viel, oder?
Ist auf jeden Fall sehr prinzipientreu, weil ich meine, es ist halt einfach ein absolutes journalistisches Prinzip, vertrauliche Informationen vertraulich zu behandeln. Und wenn man dagegen verstößt und da irgendwas einreißen lässt, dann als Arbeitgeber und als Sender, dann macht man sich ja auch wieder angreifbar. Also ich finde es natürlich auch hart, weil ich habe als ich es zuerst gelesen habe, habe ich mir gedacht, es geht da irgendwie um Sportwetten, ne? Weil es irgendwie so ein bisschen bei der Überschrift dann, also hätte man auf den Gedanken kommen können, ne? Oder zumindest vermuten können, dass es darum geht. Und am Anfang war es ja auch nicht ganz so klar, was ist jetzt der Grund und dann erstmal, was verbreitet sich auf Twitter und so weiter, ja, irgendwelche. Dann geht es irgendwie in eine Richtung, die vielleicht gar nicht korrekt ist. Wenn es um Wetten gegangen wäre, absolut. In dem Fall, ja, wenn er das dem Scout steckt, der dann natürlich auch wieder glänzen kann und auch natürlich einen Profit davon zieht, ja, weil seine Agentur dann entsprechend auch wieder, der hat also Mark Seidler hat selber auch eine Agentur und dann profitiert diese Agentur davon.
Absolute Draft-Experte,
ja,
ne?
Ja, genau. Und ich kann nur aus der eigenen Erfahrung auch sprechen. Es gibt ja auch, es ist natürlich deutlich kleiner, aber es werden ja auch mal von Vereinen oder Nationalmannschaften im Voraus Aufstellungen zum Beispiel geteilt mit einem Kommentator zum Beispiel. Ja, aber auch einfach unter der Voraussetzung absolut vertraulich, wenn da irgendwas rauskommt, dann heißt dann immer, dann kann man das natürlich nicht mehr machen. Ob jetzt der Kommentator in dem Fall dann entlassen wird, weil er irgendwie diese Information preisgibt, weiß ich nicht. Also, aber du weißt als Journalist, dass du, wie du mit diesen Informationen umgehen solltest. Und gerade so einer wie Jeff Merrick, der auch so prominent ist, weiß, dass das nicht richtig ist, was er da gemacht hat. Weil er immer noch, ja, er soll das getan haben. Ja, der hat sich ja selber noch nicht so dezidiert dazu geäußert.
Genau, also ich erlebe das bei der Zeitung auch. Also, wenn zum Beispiel ein Spieler aus Düsseldorf, bestes Beispiel vergangene Saison, als Henrik Haukeland ein Torhüter des Jahres geworden ist, dann bekomme ich von der DEL auch vorher eine Nachricht darüber. Hier, hör mal, Haukeland wird heute Abend geehrt, damit ich schon mal einen Text vorbereiten kann. Aber natürlich würde ich, bevor das dann live verkündet wird und die Ehrung ist, würde ich das niemals irgendwo raushauen. Ich würde es natürlich nicht twittern, ich würde den Text nicht schon vorher machen. Es geht nur darum, dass man vorbereitet ist, gerade bei so Abendveranstaltungen. Und das ist auch gut so, muss man sagen, ne? Aber man muss halt dann, wie gesagt, die Informationen für sich behalten. Trotzdem bei dieser Jeff Merrick-Nummer, es spielt natürlich auch die ganze Entwicklung der vergangenen Jahre damit rein, dass die NHL auf einmal sehr viel mit Wettanbietern zusammenarbeitet, ne? Also wir hier in Europa, für uns sind Sportwetten ja was ganz Normales, ne? Also gibt's ja sogar staatlich mit Toto und sowas, ne? Und wir hatten ja immer damit zu tun. Also Wettanbieter sind ja wirklich nichts Neues. Klar, durchs Internet ist es nochmal alles völlig explodiert. Aber wenn wir zum Beispiel nach England gucken, da ist es ja auch völlig Standard, dass in den Innenstädten überall diese Wettbuden sind. Oder sogar in Stadien haben ja einzelne Clubs eigene Wettanbieter. Da kannst du auf den Torschützen wetten, was auch immer. In Nordamerika war das ja anders. Da galt Wetten immer als moralisch total verwerflich, war ja sogar verboten. Und dann wurde es freigegeben vor ein paar Jahren durch eine Gesetzesänderung. Und dann ist es ja völlig eskaliert. Ich meine, guckt euch heute mal ein NHL-Spiel an. Da ist ständig, werden da irgendwelche Wettanbieter eingeblendet, irgendwelche Quoten, sämtliche Podcasts oder irgendwelche TV-Shows oder selbst irgendwelche Artikel online oder in Zeitungen werden präsentiert von Wettanbietern und sowas. Die NHL hat sich dem natürlich total ausgeliefert jetzt, weil da unfassbar viel Geld drin steckt in diesem Markt. Und deswegen will man natürlich jetzt alles tun, um die Wettanbieter nicht zu vergrauen. Und das muss man natürlich bei dieser ganzen Merrick-Nummer, auch wenn, wie gesagt, sein Kollege da nicht gewettet hat, aber es wäre ja theoretisch möglich, dass er da auch gewettet hat, deshalb ist halt die NHL sehr, sehr strikt bei sowas und will halt, glaube ich, das machen, was die Wettanbieter wollen. Und die Wettanbieter wollen nicht, dass solche Informationen geleakt werden.
sehr, sehr viele Skandale, wenig Eishockey, das gespielt wird im Sommer, ne? Aber es gibt eigentlich genug Stories, und das ist vor allem dann ganz untypisch für Eishockey, eher skandalös. Nächstes Thema, zwei Spieler, die 2018 Gold geholt haben mit dem U20-Nationalteam von Kanada und der Vergewaltigung angeklagt worden sind, haben jetzt Verträge unterschrieben. Überraschenderweise in der KHL, also Baris Astana hat Michael McLeod von New Jersey verpflichtet und Dynamo Minsk Dylan Dubé von den Calgary Flames. Also zwei dieser Spieler, die deren NHL-Verträge aktuell ruhen. Ja,
sind ausgelaufen,
sind jetzt in der KHL aktiv und haben da wieder neue Verträge unterschrieben, obwohl eben noch der Verdacht der Vergewaltigung über ihnen schwebt.
Ja, da sind wir gleich im Punkt. Die Typen sind eigentlich von ihrer Qualität her NHL-Spieler, also denken die KHL-Clubs sich wunderbar her damit. Wenn die bei euch aktuell keinen Vertrag kriegen, dann nehmen wir die. Also ich meine, die NHL hat die ja nicht gesperrt, ne? Sondern es war ja immer die Frage an Gary Bettman, was passiert mit diesen Spielern? Und dann hat er ja gesagt, die Frage stellt sich nicht, denn sie sind ja suspendiert. Also das hat er vergangene Saison gesagt, die sind suspendiert bis Ende der Saison und danach hat keiner mehr von denen einen Vertrag. Wäre natürlich spannend zu sehen gewesen, was passiert wäre, wenn da von einer irgendwie einen 4-5-Jahres-Vertrag gehabt hätte. Hatte aber
keiner. Ich war der Meinung, dass einer noch, da habe ich mich getäuscht. Ich dachte, einer lief noch im Vertrag, aber sind alle ausgelaufen.
Seien ausgelaufen. Gut, ja. Und da war natürlich die Frage, was passiert mit denen? Dann LT wird die auf gar keinen Fall verpflichten, obwohl das glaube ich zu hart. Ich glaube, das hätte selbst kein LT gemacht. Und jetzt haben sie halt, wie gesagt, in der KHL sind es untergekommen, aber das ist ja auch nichts Neues. Die KHL hat ja häufiger mal schon Spieler genommen, die in der NHL nicht mehr gern gesehen waren.
Dann schauen wir ein bisschen ins deutsche Eishockey. Weniger in die DEL als eher in die DL2 und in die DFEL, wo sich was getan hat.
Ja, also es gibt einen Transfer, der mich doch ein bisschen überrascht, nämlich Andrew Jogan, überragender Spieler der Vorsaison, Spieler des Jahres, 80 Punkte für Regensburg gemacht, wechselt nämlich nach Dresden und ich hätte eigentlich gedacht, dass das doch mal ein Mann für die DEL ist. Also natürlich, wir wissen, dass Topspieler in der DEL2 auf jeden Fall mehr Geld verdienen als Spieler aus den ganz hinteren Reihen in der DEL. Und vielleicht hatte einfach keiner mehr eine Topstelle übrig und hat sich gedacht, ob ich den damit besetze oder die Stelle mit Jogan besetze, weiß ich nicht. Aber mich zu überrascht hat trotzdem, dass es nicht irgendeinen gegeben hat. Also muss ja nicht gleich Mannheim, Berlin oder München sein, aber irgendein Team muss doch Interesse an einem haben, der 80 Punkte in der zweiten Liga gemacht hat. Aber hatte anscheinend keiner oder die Forderung war zu hoch. Dresden hat die Forderung auf jeden Fall erfüllt und Jogan sagt auch, er will wieder Meister werden und er will mit Dresden auch aufsteigen. Mal sehen.
Übrigens, nochmal zurück zu den fünf Spielern vom U20-Nationalteam. Ich war ein bisschen verwirrt, weil Alex Formington ja gar nicht mehr in der NHL gespielt hat. Ne? Also waren ja vier NHLer.
Genau, und
Alex
der Formington. War in Amri, ne?
Genau. Sorry, das nur nochmal als Ergänzung. DL2, dieser Wechsel von Jogan und DFEL, ein Teamwechsel und vielleicht die Stadt nicht ganz so geil wie die davor, aber das Team dafür ein bisschen besser.
Also ich war noch nicht da, aber soll auch eine geile Stadt sein. Aber Amsterdam ist raus und Budapest ist drin und also spannend zu sehen, dass es wirklich nicht genug, oder das heißt genug, aber nicht noch irgendwie ein deutsches Team gibt, was da rein will. Und dass Budapest sich dann denkt, wir sind in der deutschen Liga gut aufgehoben, weil bei allem Respekt ist die Liga ja auch nicht die allerbeste und hat Probleme. Aber vielleicht ist das nur so der Anfang und irgendwann kommt man noch Teams aus Österreich oder der Schweiz dazu. Man weiß es nicht, vielleicht macht man dann sogar mit der Liga. Aber natürlich nicht vergessen darf, es sind schon weite Reisen jetzt, ne? Also Budapest, also klar, Amsterdam ist auch nicht Deutschland, aber Amsterdam ist jetzt von mir zum Beispiel ein bisschen mehr als 2 Stunden entfernt. Also ob du jetzt aus Bayern ins Rheinland fährst und nach Berlin fährst oder irgendwie in Amsterdam, ist ja nicht der Riesenunterschied, aber Budapest ist schon noch eine ganze Ecke weg. Und das wird auch nicht ganz so günstig, glaube ich, diese ganzen Reisen. Vor allem auch für das Team aus Budapest, was ja ständig nach Deutschland reisen muss.
Ja, also es gibt ja da die Spielweise, dass du immer 2 Spiele an einem Wochenende bestreitest, ne? Also auswärts dann, wenn Budapest nach Memmingen fährt, dann sind die eben dann auch für 2 Spiele da, Samstag und Sonntag, um sich Reisekosten zu sparen, das auf jeden Fall, aber trotzdem ist es eine weite Strecke und also so eine multinationale Liga fände ich schon auch geil, vor allem wenn man sagt, man hat dann noch Teams aus Österreich und der Schweiz mit dabei und Deutschland vielleicht, dann weiß ich, noch Budapest, also ein bisschen Richtung Osten, aber da ist halt Deutschland, die Größe von Deutschland das Problem, ja, also bei den Männern gibt es ja diese multinationale Liga, aber da liegen die Städte einfach näher beieinander, ja, also Österreich und Tschechien und Ungarn, da sind die Wege anders, aber wenn du jetzt von Berlin nach, sagen wir jetzt mal, nach Zürich musst, ja, oder Bern, das ist halt schon, da bist du schon gut unterwegs, also das ist dann nicht so einfach umzusetzen. Aber grundsätzlich.
Ganz kurz, wie weit es mit dem Bus von Berlin nach Budapest ist. Also, wir nutzen natürlich Jawohl, nee, wir machen jetzt keine Werbung für den Laden. Ich gucke einfach.
Völlig, ich kann mir nicht vorstellen, was du das jetzt herausfinden willst.
In
wie
diesem
weit.
Internet. Ja, es sind knapp 900 Kilometer. Ja. Also, das ist schon eine heiße Kiste, ehrlich gesagt.
Ja, also, die Hoffnung bei Budapest ist natürlich jetzt, dass sie besser abschneiden als Amsterdam. Letzte Saison, ich schaue nochmal nach, insgesamt nur 4 Spiele gewonnen haben von 24, genauso wie Planek, die hatten 5 Siege, also die da abgeschlagen waren. Natürlich so ein Farbtupfer in dieser Liga und nochmal sicherlich auch als Reise, dann als Wochenendreise interessant, abseits vom Eishockey, aber sportlich hat es die Liga nicht aufgewertet in der vergangenen Saison. Wobei ich auch sagen muss, ja, bei den ganzen Wechseln, die wir jetzt mitbekommen haben, ja, Kluge wieder nach Berlin, Feldmeier geht auch nach Berlin, könnte ich mir vorstellen, dass Berlin da vielleicht so mit dazukommt zu Ingolstadt und Memmingen und zumindest so einen Dreikampf mit Mannheim dann sogar einen Vierkampf gibt von Teams, die sich zumindest an einem Wochenende gegenseitig schlagen können, was in der vergangenen Saison auch nicht so war, da waren halt Ingolstadt und Memmingen die beiden dominanten Teams.
Ja, wäre schon schön, wenn da ein bisschen mehr Wettbewerb ist. Übrigens von Bergkamen nach Budapest sind es 1137 Kilometer. Mal auch schön im Neuner, ne?
Da haben wir auch den Titel des Podcasts schon, von Bergkamen nach Budapest.
Ja, wunderbar, wunderbar.
Okay.
Haben wir noch zu besprechen eigentlich hier? Ach, Jaromir Jágr, bleiben wir doch mal in Tschechien. Also, was heißt, wir bleiben da, aber man muss von Bergkamen.
Budapest, bleiben wir doch mal in Tschechien.
Ja, man muss von Bergkamen, da habe ich ja gerade eine Karte gesehen, muss man über Tschechien nach Budapest fahren. Deswegen dachte ich, bleiben wir doch direkt da, wenn wir da vorbeifahren. Nämlich der gute Kollege Jaromir hängt nochmal
Jágr. Bergkamen oder Budapest, Hauptsache in Tschechien.
Ja, Hauptsache in Tschechien, so ist es. Also, der Kollege Jágr hängt nochmal ein Jahr dran. Und es sollte sogar eine TV-Sendung geben, quasi so eine Doku, die ihn begleitet in diesem letzten Jahr. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Und auch ich bin auch gespannt, ob er es noch kann. Also er hat in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr wirklich so viel gespielt, hat dann ja auch mal verletzt und ist dann auch einfach mal für eine Woche in die NHL geflogen, also nach Pittsburgh, wo er da sein Trikot unter das Dach gehangen wurde. Er hat zwar noch ein paar Spiele gemacht, aber ich glaube, es ist auch langsam mal gut. Also so kultig und cool, dass ja eigentlich ist, dass Jaromir Jágr immer noch Eishockey spielt und diese übermenschliche Körper, den er da irgendwie mitbringt. Irgendwann reicht es auch mal, finde ich.
Titel der Doku dann übrigens The Last Dance Rollator Edition. Nein, überhaupt, also natürlich größten Respekt, ihr wisst es, vor der Leistung von Jaromir Jágr und der fährt ja da nicht nur rum, sondern der spielt
parkt
mit.
Noch vor dem Tor mit seinem Arsch.
Der parkt noch ein und ist immer noch natürlich, ja, einfach fit ohne Ende über 50, das ist schon richtig krass. Aber man muss auch sagen, irgendwann, vielleicht ist auch mal gut vor der Saison zu sagen, das ist jetzt die letzte und dann die Abschiedstour zu haben und dann wirklich einen Haken dahinter zu machen. Weil irgendwann reicht es dann auch mal, sagt dann der Körper auch mal, das reicht, denke ich.
Okay, reden wir so halb über Tschechien. Es ist nämlich gerade, es wird gerade schon so ein bisschen Eishockey gespielt. Also nicht nur irgendwie in Australien oder sowas, sondern es wird auch in Nordamerika Eishockey gespielt. Nämlich in Edmonton läuft gerade der Linka Gretzky Cup. Das ist ja so neben der U18-Weltmeisterschaft das Turnier überhaupt für U18-Nationalmannschaften. Und die deutsche Mannschaft ist dabei und hat einen überraschenden 2:1 über Finnland gelandet. Dann 3:7 gegen Tschechien, dann 3:12, wenn ich mich alles täusche, gegen die USA. Trotzdem Dritter in der Vorrundengruppe geworden. Jetzt am heutigen Freitag geht es abends um Platz 5 im Spiel gegen die Slowakei gegen den Tabellendritten der anderen Gruppe. Und ich glaube, das ist ein ganz nettes Debüt für Patrick Reimer als U18-Nationaltrainer.
Absolut. Man muss sagen, jetzt Halbfinale Kanada, USA, Schweden, Tschechien, das sind die Mannschaften, die dann auch auf diesem Niveau dann dominieren. Und Deutschland ist dann, haben wir gesehen, beim 3:7 gegen Tschechien und 3:12 gegen die USA da schon auch noch weg. Aber Finnland zu schlagen ist schon mal gut. Auch die Schweiz in der anderen Gruppe ist Vierter geworden. Also wenn man da den Quervergleich hat, klar, jetzt nicht in der gleichen Gruppe, aber Finnland und die Schweiz eben jeweils Letzter in der Gruppe und Deutschland zumindest auf dem dritten Platz. Gustavs und Richards Grever, relativ leicht zu erkennen, dass es Deutsch-Letten sind. Jeweils 3 Punkte, auch jeweils getroffen gegen Finnland und ja auch David Lewandowski mit dabei. Alle Spieler, die für den Draft 2025 eligible sind, wie wir Experten sagen.
Ja, da ist noch Max Bleicher dabei, der auch recht hoch eingeschätzt wird. Und Dustin Wilhöft und Mathieu Späth. Also ich glaube, da ist mal, also nicht, dass wir wieder die goldene Generation ausrufen, aber ich glaube, diese, zumindest wenn man Leuten hört, die Ahnung davon haben, ich gehöre nicht dazu, also wenn man die hört, dann sagen die schon, das ist jetzt mal wieder ein besserer Jahrgang und der Jahrgang danach auch. Also es ist jetzt nicht ganz so. Also sagen wir, es ist nicht so gut, wie es vor 4, 5 Jahren war und es ist nicht so schlecht, wie es aktuell war. Also es wird wieder ein bisschen besser.
Und dann haben wir noch eine Regeländerung in der MHL, in der russischen Juniorenliga. Und nicht alles, was aus Russland kommt, ist schlecht aktuell. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich ganz gut finde. Ja, und da sind wir jetzt aber rein beim Sportlichen und beim Eishockey. 3-3 Verlängerung. Und in der MHL gibt es künftig die Regelung, dass du nicht mehr in der Verlängerung als scheibenführende Mannschaft in die eigene Hälfte zurückgehen kannst. Wenn du das tust, wird das Spiel unterbrochen und es gibt Bulli in deinem Drittel, also Bulli-Angriffsdrittel für den Gegner. Was ich eine gute Änderung finde, weil das bringt vielleicht wieder mehr Dynamik in diese 3-3-Verlängerung.
Absolut, ja, die Regel kommt ursprünglich aus dem Basketball, ne, dass man nicht mehr in die eigene Hälfte zurückdribbeln
darf. Ja, man weiß nach Olympia jetzt alles, auch von
das
anderen
wusste
Sportarten.
Immer schon. Das wusste
Backcourt
immer schon.
Violation übrigens genannt beim Basketball.
Auf Deutsch hieß es früher einfach Rückspiel. Egal.
Hör mal, Rückspiel,
so ist es. Also ich finde auch sehr, sehr gut, weil du, wie du richtig sagst, ich finde 3-3 ist wirklich ein bisschen langweilig geworden. Da können wir auch wieder nur Jeff Merrick zitieren, der ja auch häufiger mal so Regeländerungen vorschlägt und der hat ja immer gesagt, Coaches ruin 3-on-3. Also das erste Jahr war super, weil keiner so richtig wusste, was machen wir da taktisch. Und ab dem zweiten, dritten Jahr wurde schon teilweise sehr, sehr langweilig, weil die Trainer es halt irgendwie dann die Taktik so gewählt haben. Puck besitzt das alles und wenn wir gerade vorne keine Lösung haben, dann schießen wir den Puck über das ganze Eis zurück zu unserem Torwart und fahren zum Wechsel. Und das war schon sehr zäh und sehr langweilig, ehrlich gesagt. Und das ist ja mal eine gute Sache beim Eishockey, dass dieser Sport sich immer weiterentwickelt. Ne? Wenn wir mal wissen, was immer für ein Aufstand gemacht wird, in anderen Sportarten Regeln geändert werden. Im Eishockey wird irgendwie jedes Jahr was geändert und die versuchen wirklich den Sport besser zu machen, was nicht heißt, dass es nicht noch sehr viel Luft da oben gibt. Aber diese Regel finde ich gut. Ich hätte mir sie sogar noch härter vorgestellt oder gewünscht, nämlich, dass man noch nicht mal die Angriffszone verlassen darf. Quasi negatives Abseits sozusagen. Ne? Ja. Also wenn man einmal vorne drin ist, dann darf man nicht wieder rausfahren. Das hätte ich noch besser gefunden.
Vor allem, wie du dann auf der Tribüne stehst, wenn du mal nicht arbeitest. Negatives Abseits, Schiri! Ja, so. Ja. Nee, aber das ist auch gut. Also zumindest halt, wenn du Scheibenbesitz hast. Ne? Wenn jemand natürlich die Scheibe raussticht, dann darfst du raus. Aber wenn du an der Scheibe bist, dann nicht aus dem Angriffsdrittel. Was ja wirklich oft passiert, dass die nochmal Anlauf nehmen. Ja? Und andererseits brauchst du, ich bin bei blauer Linie oder Angriffsdrittel, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil du brauchst natürlich auch Dynamik, die du aufnehmen kannst. Und aber wenn du sagst, dieses Regrouping
ja,
findet
aber
nicht...
Das ist die Chance, dass ein Puck verliert, den Gegner kontern kann.
Das ist richtig, genau. Das ist ja auch die Hoffnung dann in beiden Situationen, dass du halt einfach vielleicht eigentlich schon dein Wechsel eigentlich zu Ende ist, du die Kraft nicht mehr hast, du sagst, okay, ich bringe den Puck nochmal zurück, vielleicht kann ich nochmal querspielen und wir können wechseln und in dem Fall musst du halt dann einfach die Scheibe halten und dich dann entscheiden, ja, gehst du zurück ins eigene Drittel und provozierst dann sozusagen das Bulli auf der anderen Seite oder sagst, okay, ich probiere es nochmal und gehe halt dann vielleicht in den Zweikampf, bei dem der Gegner die Scheibe gewinnen kann und dann kontern kann und es passiert wieder mehr Action.
Frage ist nur, ist das Bulli nicht eine zu kleine Bestrafung? Allerdings eine
5+ Spieldauer sofort.
4 Wochen Sperre. Nee, aber ich weiß, wahrscheinlich wären 2 Minuten dann eine zu große Bestrafung. Ne? Es müsste ja irgendwas dazwischen geben, aber ich weiß auch nicht was. Also es gibt
eine Minute.
Ja, eine.
Dann machst du
Scheiß.
Ja, aber eine Minute Strafe. Kaum ist Sommer und du drehst komplett durch hier mit dir. Wenn man in der 3-3 Verlängerung in die eigene Hälfte zurück, da gibt es eine halbe Strafe.
Ist das Spiel doch nur 5 Minuten, es sind weniger Leute drauf. Ey, mach doch eine 1 Minute. Effektiv ist genial. 1 Minute
Strafe
dafür.
Hör mal, Schiri, negatives Abseits. Ja. Eine Minute Strafe, hör mal.
Ja. Und ihr seht, zackig, Kollege.
Ihr seht, es wird Zeit, dass wieder Eishockey gespielt wird. Das werden wir gerade auf andere Gedanken kommen.
Ja, am Sonntag ist doch hier ein großer Trainingsauftakt in Düsseldorf.
Ja, wunderbar. Das heißt, es wird dann auch wieder mehr Eishockey gespielt.
Och,
und
ich war übrigens auch bei diesem DL Future Camp an der Bremenstraße. Habe ich auch mal ein paar Minuten angeguckt.
Und?
Weil ich eh beim DEG-Training war, da bin ich mal rübergegangen in die andere Halle. Ja, da hat die DEG echt schon was aufgefahren. Also ich sage jetzt nicht, dass das hier die super Sache ist, dass dadurch irgendwie jedes Jahr 10 Superstars rauskommen. Aber ich finde, der Aufwand ist mittlerweile schon krass. Geht über 4 Tage, ist einmal in Düsseldorf, einmal in Nürnberg. Und da sind schon diverse Trainer wirklich, also Trainerinnen. Da waren mal, also weiß ich, 10 Leute sind da bestimmt auf und neben dem Eis rumgelaufen und haben sich um den Nachwuchs gekümmert. Also das ist schon eine ganz gute Sache. Vielleicht könnte man das ja auch mehr als einmal in der Saison machen, aber klar, ist natürlich immer eine Kohlefrage und vor allem, welche Eishalle ist während der Saison einfach bei 4 Tagen verfügbar, verstehe ich alles, die Problematik. Aber ich war doch ein bisschen überrascht, wie groß das mittlerweile ist.
Das war unser Rückblick auf den Sommer, auf ein paar Themen des Sommers. Es wird natürlich jetzt bald wieder mehr Eishockey gespielt und im nächsten Podcast verraten wir euch dann auch, wie wir so weitermachen und in welcher Frequenz und was alles passiert bei Bissl Hockey. Also seid gespannt auf die nächste Episode unseres Podcasts. Bis dahin, ciao, ciao und danke an Bernd Schwickerath.
Danke an Christoph. Eine Minute Strafe. Fetzer. Ey, wir könnten eigentlich noch einen neuen Podcast aufnehmen. Eine Minute ist okay. Oder?
Super, ja. Ja,
egal.
Bleiben wir bei 10 Minuten.
Besprechen wir beim nächsten Mal.
Halbe Disziplinarstrafe Eishockey heißt. Ja. Gut, ciao, ciao.
Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.